Als wir heute Morgen diese drei Lieder, zwei gehört und eins vorgesungen bekommen haben, dachte ich, sie spannen einen wunderschönen Bogen. Es ging los mit Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn. Und es ist ein Punkt in diesem Lied angesprochen, der eben nicht selbstverständlich ist. Der Dank ist nicht selbstverständlich. Das muss anerzogen werden. Das merken wir bei unseren Kindern schon, dass der Dank anerzogen wird. Und auch das Wort Gottes erinnert uns immer wieder an das, dass wir Danken einüben sollen, dass wir danken sollen. Der Dank geht in eine Richtung, an den wir am Schluss gehört haben, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn wir heute Morgen einen weiteren Abschnitt mit dem Kolosserbrief uns vor Augen führen, dann könnte man in diesem Sinne diese drei Lieder von heute Morgen auch zusammenfassen für das nehmen, was wir schon gehört haben und was wir heute hören werden. Paulus, er ist ein dankbarer Mensch. Er dankt für die Gemeinde in Kolosse, wir haben das gehört in Kapitel 1, wir danken Gott und dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Der Grund des Dankes ist das Erlösungswerk, wir haben es im zweiten Lied gehabt, welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und diese Erlösung hat Auswirkungen in das Leben der Gemeinde damals und in unser Leben hinein. Und für das, ich nehme den letzten Vers von heute schon einmal vor, kommt wieder die Aufforderung zum Dank. In Kapitel 3, Vers 17, da heißt es, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also auch hier wieder der Dank, die Erinnerung, vergiss nicht zu danken. Alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das ist der Abschluss des Abschnittes, den wir heute betrachten wollen. Wir haben letzten Sonntag schon den Auftakt in diesem Abschnitt gehabt. Ich möchte heute Morgen lesen von Vers 12 nochmal bis Vers 17 im dritten Kapitel des Kolosserbriefes. 12 bis 17. Wer die Bibel hat, möge es doch mit aufschlagen. Da heißt es, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Jesus Christus, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns doch dieses Wort eröffnen möchtest. Du sprichst durchs Wort zu uns, in unsere Herzen, zu uns persönlich und zu uns als Gemeinde. Lass uns dieses Reden doch vernehmen, Herr. Und lass uns auf dieses Reden hin dein Wort auch ergreifen und praktisch werden, dass wir eben nicht vergebliche Hörer alleine sind, sondern zu Tätern des Wortes werden. Amen. Ein Schweizer Schriftsteller, Gottfried Keller, ich weiß nicht, ob ihr es in der Schule auch gehabt habt und damit gequält worden sind mit manchen literarischen Stücken, die man durchlesen musste. Vielleicht waren manche auch sehr langweilig, aber man musste sich durchquälen. Ich weiß nicht, wer von euch den Gottfried Keller kennt. Die Novelle, die er geschrieben hat, vom Titel her, die kennen wahrscheinlich die meisten. hat eine, als Sprichwort dann wohlgemerkt, aber er hat eine Novelle geschrieben, Kleider machen Leute. Und in dieser Novelle, da beschreibt er einen armen Schneidergesellen, der nichts hatte, außer einem schönen Anzug, einem schönen Gewand. Mit dem ist er ins Nachbarstädtchen gegangen, wo ihn niemand gekannt hatte. Und aufgrund seines schönen Gewandes ist er für einen polnischen Grafen gehalten worden. Hat natürlich dann Ansehen gehabt zuerst mal. Und es hat sich eine verliebt in ihn, so eine adlige Tochter oder so eine aus einem besseren Haushalt kommende Tochter. Die haben sich beide verliebt und ja, einer, der hat auch ein Auge auf das Mädchen geworfen, hat das aber dann rausgefunden, dass das ja gar kein polnischer Graf ist und hat auf der Verlobungsfeier, so viel ich noch weiß, diesen armen Schneidergesellen losgestellt, der ist abgehauen, aber die Liebe hat gesiegt, sie ist ihm nachgegangen und hat ihn dann dennoch genommen, obwohl sie dann erkannt hat, es war nur ein armer Schneidergeselle. Sie hat ihr Vermögen eingesetzt und sie haben eine, ich glaube, Schneiderwerkstatt dann begründet und er hat gute, edle Gewänder gemacht und so sind sie doch noch zu etwas geworden. Kleider machen Leute. Was hat das mit dem heutigen Bibeltext zu tun? Nun, ich möchte es einmal nochmal in der Zusammenfassung vom gesamten Kolosserbrief, den wir bisher betrachtet haben, darstellen. Das erste ist nicht nur vom Sprichwort Kleider machen Leute, sondern wir können auch den Ansatz anders setzen und so hat ihn Paulus gesetzt, Leute machen Kleider. Also manche Leute, Schneider, machen Kleider, aber manche kleiden sich auch mit etwas, das sie selber sich zurecht gemacht haben. Das finden wir schon in den ersten Seiten der Bibel. Nach dem Sündenfall lesen wir, wie Leute sich Kleider gemacht haben. Adam und Eva haben gemerkt, dass sie nackt dastehen. Sie waren beschämt darüber, dass sie im Grunde Gott verraten haben, dass sie ihn aus ihrem Leben herausgestrichen haben. Der ihr Versorger sein wollte, der sie geliebt hat, den haben sie verraten. Im Sündenfall sind sie abgedriftet, haben das Ziel ihres Lebens, Gott, losgelassen und andere Ziele nun vor Augen gehabt, die der Feind ihnen eingeredet hatte. Ihr werdet sein wie Gott. Und das Erste war, sie haben sich geschämt und haben sich Kleider gemacht. Das hat vor Gott keinen Bestand gehabt. Diese Schürze, die Adam und Eva sich gemacht haben aus Blätterwerk, das war vor Gott nicht bedeckend, was ihre Schuld betroffen hat. Und so musste das erste Tier sterben. Gott hat im Grunde sinnbildlich dargestellt, dass es Versöhnung nur durch das Opfer eines anderen gibt. Dein erstes Tier hat stellvertretend das Leben gelassen und mit dem Fell, so wird uns berichtet, wurden Adam und Eva bekleidet. Also sie haben sich selber Kleider gemacht, die haben vor Gott keinen Bestand gehabt. Leute machen Kleider. Jetzt ist Adam und Eva ja schon eine Weile her, aber wie sieht es mit uns aus? Und das haben wir hoffentlich im Kolosserbrief schon wahrgenommen im Miteinander, dass das, was den Paulus bewegt, jetzt nicht nur von der Welt außerhalb der Gemeinde, sondern von der Frömmigkeit in der Gemeinde ein ähnlicher Sachverhalt ist. Leute machen Kleider. Diese frommen Leute in der kolossischen Gemeinde, sie haben sich selbst bekleidet mit einer Gerechtigkeit, mit einer Frömmigkeit, die nicht vom Herrn gegeben war. Sie haben einen äußeren Schein, wie sagt es die Schrift mal, der Gottseligkeit gehabt, aber die inwendige Kraft verleugnet. Sie haben sich bekleidet, ja auch mit Dingen der Welt, Philosophie, wir haben es gehört in Kapitel 2, wo Paulus sagt, eben, dass hier Menschen sich als Philosophen und solche, die im esoterischen Bereich brilliert haben, sich damit auch aufgetan haben und gezeigt haben, sie sind etwas Besseres. Und Paulus warnt davor, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch eben diese Dinge, die sie sich angeeignet haben und gemeint haben, die anderen brauchen das auch, dann sind sie besser. Dann sind sie tollere Christen, bessere Christen. Und dann zeigt Paulus, Leute machen Kleider, wie im Grunde auch innerhalb der Gemeinde jetzt nicht mit Philosophie, sondern mit Frömmigkeit spielen, der Glanz einzelner Personen so noch ein bisschen besser dargestellt werden sollte. Da haben manche besondere Speisen sich enthalten oder Getränke sich enthalten. Sie haben bestimmte Feiertage eingehalten, gesagt, das brauchen wir als Christen, dann sind wir bessere Christen. Oder das brauchen wir nicht, dann sind wir noch bessere Christen. Und Paulus warnt davor. Es geht nicht um selbstgemachte Frömmigkeit, um selbstgemachte Kleidung, mit denen wir als Christen toller und besser erscheinen. Unsere Frömmigkeit in diesem Stil macht uns nicht zu Christen. Das ist ein selbstgemachtes Kleid, im Grunde wie bei diesem in der Novelle. Er war nicht das, was er nach außen hin dargestellt hat. Er war ein armer Schneidergeselle und kein polnischer Graf. Und so ist die Gefahr, dass es eben Leute gibt, die sehen nach außen hin toll aus, sie stellen etwas Christliches dar durch ihre Frömmigkeit, durch ihre Askese, Enthaltsamkeit, durch das Einhalten bestimmter Regeln und Ordnungen, aber inwendig sind sie doch gar keine Christen. Nur nach außen darstellen. Und deshalb sagt Paulus, es muss eine Verwandlung stattgefunden haben und dann entsteht ein Leben im geistlichen Sinn, das nicht durch diese äußere Mittel erhalten werden muss. Keine Scheinfrömmigkeit, sondern dann entsteht eine echte Frömmigkeit. Die wollen wir heute etwas betrachten. Aber eben es bedarf zuallererst der Wiedergeburt. Dann nimmt dieser äußere Schein im Grunde, oder dann wird dieser äußere Schein im Grunde beerdigt. Dann geht es nicht mehr, ich stelle etwas dar, sondern Christus stellt sich in mir dar. Paulus hat beschrieben, wir haben das betrachtet, wir sind mit Christus gestorben. Der alte Mensch in den Tod gegeben. Ich muss mich nicht mehr im Grunde in die Mitte stellen. Ich stelle einen anderen in die Mitte, Jesus Christus. Und jetzt brauche ich diese äußeren Dinge nicht mehr, dass ich mich darstelle, als wäre ich etwas, das ich gar nicht bin. Ich bin kein Christ, wenn ich in die Gemeinde laufe und Sonntag für Sonntag in der Predigt sitze. Ich bin kein Christ, wenn ich bestimmte Bibelpassagen auswendig kann. Ich bin kein Christ, wenn ich an bestimmten Feiertagen die Regeln einhalte. Ich bin kein Christ, wenn ich bestimmte Dinge verzichtend loslasse, die scheinbar Christen tun sollen oder nicht tun sollen. Das macht mich nicht zu einem Christen. Ein Christ bin ich, wenn ich Christus im Leben habe, wenn ich meinem alten Wesen gestorben bin, durch Buße und Umkehr zu Christus gekommen bin, ihn als mein Leben ergriffen habe, er in mir Wohnung genommen hat. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das macht uns zu echten Christen. Und dann machen nicht Leute Kleider, sondern Kleider machen Leute. Dann heißt es im Positiven, das, was der Herr mir an Bekleidung schenkt, wenn ich das annehme, dann bin ich echt. Und dieses Echte wollen wir heute einmal betrachten. Das ist in diesem, was uns ja in Kapitel 3 vor Augen geführt wird. Da heißt es zuallererst, wir haben es letzte Mal gehört, im Auftakt, dass wir eben in Christus sind, dass wir Christus suchen sollen und daher die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst ist das, töten sollen. Vers 5, Kapitel 3. Und dann heißt es in Vers 8, das haben wir das letzte Mal auch gehabt, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also, bevor ich etwas Neues anziehen kann, das ich in Christus Jesus bekommen habe, muss ich das Alte ablegen. Das passt nicht mehr zum neuen Menschen. Und so dürfen wir ablegen, was, wenn wir wiedergeboren sind, nicht zum neuen Menschen passt. Übrigens, das ist und nennt die Schrift Heiligung. Wir müssen uns nicht heiliger machen, indem dass wir im Grunde meinen, wir müssen uns hocharbeiten in der Heiligung, dass wir immer besser und immer vollkommener werden. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es wird alles neu werden. Es ist alles neu geworden. Also in Christus sind wir eine neue Kreatur, ein neuer Mensch, der noch zum Alten fähig ist. Und jetzt heißt es aber nicht, ich muss mich besser machen, sondern ich darf anerkennen, was ich in Christus bin. Und dann merke ich, diese alten Dinge, diese alte Kleidung, wie es die Schrift hier nennt, Zorn, Wut, Lästerung, hässliche Redensarten, die passen nicht mehr zu mir. Ablegen ist jetzt dran. Und dann sagt er, lügt einander nicht an, Vers 9, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Also den haben wir abgelegt. Der neue Mensch in Christus, wohlgemerkt nicht in uns, sondern in Christus, ist vorhanden. Und jetzt stehen wir da und dürfen uns das Neue anziehen, das der Herr uns anbietet. Und das ist eben der Vers 12, wo es heißt, so zieht nun an. Und jetzt bringt er den Status nochmal, was wir sind, eben neue Menschen, Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das ist das, wie wir uns von Christus her identifizieren und sehen dürfen. In uns, nochmal wohlgemerkt, sind wir verlorene Sünder, wenn wir nur auf uns schauen würden. Auf mich kann ich mir nichts einbilden, muss ich mir nichts einbilden. Für mich würde ich persönlich die Hand nicht ins Feuer legen. Aber wenn ich mich in Christus finde und Christus in mir, dann darf ich von ihm her meine neue Identität wahrnehmen. Und in Christus bin ich Gottes Auserwählter, ein Heiliger und ein geliebter Mensch. Nicht weil ich heilig bin, sondern weil ich den Heiligen habe. Das ist der Ansatz. Und weil wir das sind, darf jetzt unser Äußeres natürlich auch zu dem, was wir sind, passen. Die Kleidung darf dazu passen. Und was ist das jetzt für eine Kleidung, die ich als neuer Mensch anziehen darf? Ich muss nicht mehr diese alten Fetzen mittragen, die wir in Vers 8 gehört haben. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Manchmal hole ich mir aus dem Kleiderschrank noch so einen alten Fetzen. Aber wenn ich es dann wieder erkenne, was das ist und dass das nicht mehr zu mir, der ich in Christus bin, passt, dann darf ich es ablegen. Die Bibel nennt das Buße tun und das Kreuz zu bringen, mich waschen lassen. Man sagt so im alten Jargon, im Blute des Lammes, in dem, was der Herr Jesus für mich vergeben getan hat. Und ich darf wiederum das Neue, dass ich in Christus bin, jetzt auch mit der Kleidung zeigen. Und was soll ich anziehen? Vers 12 sagt es ja, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut sind alles Hauptwörter, die hier uns vor Augen geführt werden, aber sie spiegeln nichts anderes wider als das Wesen des Herrn Jesus selber. Wenn Jesus Christus in mir lebt und ich immer mehr von meinem alten Wesen ablege, dann kommt auch immer mehr sein Wesen zum Vorschein. Und das ist genau das Wesen des Herrn Jesus. Er hatte herzliches Erbarmen. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen würden, wie ist er den Sündern begegnet? Mit herzlichen Erbarmen, mit Freundlichkeit. Die, die ausgestoßen waren in der Gesellschaft, die hat er wahrgenommen. Die, die verachtet worden sind, vor denen ausgespuckt worden ist, die hat er in seinem freundlichen Wesen angenommen. Die, die wussten, dass sie in der Welt nichts sind und nichts haben. Die nicht im Grunde sich etwas eingebildet haben, selber etwas sein zu wollen, sondern die wirklich einen nötig hatten, der sie erlöst und errettet. Mit Sanftmut und Langmut, mit Geduld kann man sagen, ist er ihnen nachgegangen. Dann heißt in Vers 13 weiter, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Und jetzt wird wieder der Herr Jesus Christus als Beispiel genommen, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also wir sehen immer wieder, das ist der wahre Mensch, wie Gott ihn sich vorstellt, Jesus Christus. Letztlich, man kann es so sagen, in der Bibel gibt es nur zwei Menschen. Den alten Adam, der in Schuld und Sünde ist. Und da finden sich Männer wie Frauen, Griechen wie Juden, Heiden wie Gläubige, alle darin. Der alte Adam oder der neue Mensch, Jesus Christus. Diese beiden Typen gibt es. Und kein dazwischen. Wo finden wir uns wieder? Wenn wir ein Mensch sind in Christus, so wie Gott ihn haben wollte, dann sind wir in der eigenen, ureigensten Bestimmung wieder, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Da haben wir es wieder, die Ebenbildlichkeit, zu der wir geschaffen worden sind. Und diese darf aufstrahlen, und sie beinhaltet eben die Lebenspraxis. Das ist keine tote Moral, die wir predigen. Könnt ja den moralischen Zeigefinger erheben und sagen, sei sanftmütig, sei demütig, sei langmütig, vergib du und was ist andere, ertrag du. Das sind moralische Forderungen, die können wir in diesem Sinne nicht erfüllen. Das Gesetz macht müde Menschen, da würden wir müde werden. Und wenn es ein Christentum gibt, das müde ist, dann muss es sich fragen, ob sie nicht gesetzlich hier versuchen, sich besser zu machen. Leute machen Kleider, indem sie äußerlich diese Dinge anziehen, obwohl sie innerlich noch gar nicht erneuert sind. Und Christus in ihnen lebt. Und sie ablegen können, dann strahlt die andere bildhafte Vergleichsebene ist, dass die Früchte des Geistes sind ja nichts anderes wie auch Früchte des Geistes. Galater 5, Vers 24, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit. Dass diese wachsen in der Verbindung mit Christus. Also wir sehen hier zwei Bilder, anziehen, ausziehen oder verbunden sein mit der Wurzel, mit Christus und dann wachsen die Früchte des Geistes. Das gleiche geschehen in zwei Bildern. Im Jüdischen, ich hatte gestern Psalmunterricht von der EFA, vom Training für Mitarbeiter, per Zoom, per Online. Und da habe ich das hebräische Denken etwas beleuchtet. Und in den Psalmen, das sage ich jetzt nur am Rande geschwind, da sind ja immer diese Doppelungen, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir sehen das immer als zwei verschiedene Aspekte. Der Herr ist mein Hirte, das kann man beleuchten, und mir wird nichts mangeln, das kann man auch beleuchten. Aber der hebräisch denkende Mensch, der hatte im Grunde die Grundlage der hebräischen Poesie, dass dass ein und die gleiche Sache von zwei Seiten betrachtet wird. Ein Hebräer sagt und denkt so, dass eine Sache erst erkenntlich wird, wenn sie von zwei verschiedenen Richtungen beleuchtet wird. Dann erfasst man das Ganze. Und dann sagt eben, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln, genau das Gleiche aus. Das sind nicht zwei verschiedene Passagen, zwei verschiedene Aspekte, sondern ein und das Gleiche. Und so auch diese beiden Bilder. Das ist im Hebräischen so, dass diese beiden Bilder, einmal die Früchte des Geistes und einmal das An- und Ausziehen, das neue Kleid, das wir anziehen dürfen, ein und das Gleiche zum Ausdruck bringen, nur von zwei verschiedenen Seiten beleuchtet, dass wir es kapieren, dass wir es erkennen, was Gott für uns geplant hat, wie er uns sich vorstellt und wie er uns sich denkt. Dass uns das tief eingeht. Gott sieht dich als den Neuen. Du bist ein Gottes Auserwählter. Du bist eine heilige Person. Du bist eine geliebte Person. Zweifel doch nicht daran. Das höre ich in der Seelsorge auch oft. Hat Gott mich lieb? Nein, muss ich sagen, sonst hätte er seinen Sohn doch im Himmel behalten. Doch, er hat dich lieb, weil er seinen Sohn gegeben hat. Denn also hat Gott dich und die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Zweifel nicht an dieser Liebe. Aber zweifle auch nicht an deiner Heiligkeit. Paulus kann den Römern, den Korinthern schreiben, da ging es ja drunter und drüber in der Gemeinde, an die Heiligen in Korinth. Ja, was für Heilige? Jetzt müssen wir sagen, mit unserer menschlichen Sicht scheinheilig, guckst du da an, die Frommen in Korinth. Aber es geht nicht darum, was äußerlich ist, die haben noch nicht genug abgelegt von den alten Klamotten. Und da ist Christus noch nicht so durchgeschieden durch ihr Leben, wie er hätte durchscheinen können, wenn sie abgelegt hätten, Zorn, Neid und all diese anderen Dinge. Und darum ermahnt Paulus und sagt, jetzt praktiziert das. Lebt das, was ihr seid in Christus. Leg ab, das alte, vergammelte Zeug, da ist Mottenfraß drin, das bringt's nicht. Hast du abgelegt? Ich merke jeden Tag, was ich ausziehen darf und was man vielleicht wieder anzogen hab. Und dann darf ich wieder und wieder ablegen. Aber eben, ich stehe nicht nackt da, Gottes Kleiderkammer ist voll. Mit Sanftmut, mit Freundlichkeit, mit Vergebung, mit all diesen anderen Dingen, dass er mich trägt und erträgt. Und weil er das tut mir gegenüber, darf ich das auch anderen gegenüber praktizieren und anziehen, im Grunde annehmen und es leben, heißt das. In Vers 14 steht jetzt ein Wort, wenn wir dieses angezogen haben aus der Fülle der Kleiderkammer Gottes, Vers 12, dann gibt es noch ein Übergewand. Das ist jetzt auch wieder doppelt gemoppelt hier, aber hier möchte Paulus ihnen einfach zeigen, um was es letztlich geht in allem. Ich sagte bereits in Vers 12, wenn wir da hören von Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, das sind die Früchte des Geistes, wie sie uns Galaterbrief Kapitel 5, 24 beschrieben werden. Aber jetzt sagt Paulus, das sind so Einzeldinge, die Liebe zeigt sich in diesen einzelnen Facetten, in Sanftmut, in Demut, in Freundlichkeit. Aber über dieses alles, jetzt kommt der Übermantel, könnte man fast sagen. Vers 14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also über das Ganze die Liebe nochmals. Die Liebe, was heißt das? Diese Liebe, das ist im Grunde, dass ich mich gänzlich einbette in das, was Jesus Christus für mich ist. Christi, Blut und Gerechtigkeit, mein Schmuck und Ehrenkleid. Ja, nicht nur die Gerechtigkeit des Christus, nicht nur das, das er mir vergeben hat, eben sein ganzes Wesen darf über mich kommen. Im Grunde macht das uns dann letztlich zu dem, was wir wiederum auch im Schriftbefund sind. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Nicht nur das durch das, was wir reden, sondern vor allem auch durch das, was die Leute an uns sehen. Dann. Dass Kleider machen Leute vorhanden ist. Botschafter an Christi Stadt heißt, mit dem Wesen des Herrn Jesus Christus, das an uns wahrgenommen werden darf, sind wir Botschafter in diese Welt hinein. Wisst ihr, wenn es in der Schrift heißt, auf die letzten Tage hin, die Liebe wird in vielen erkalten. Ich glaube, dann macht das vor allem ein Wesensmerkmal der Gemeinde, der echten Gemeinde Jesu aus, dass die Liebe nicht erkaltet ist, sondern dass sie wahrgenommen wird, wie bei der ersten Gemeinde, wo es heißt, seht, wie lieb sie einander haben. Und Liebe ist kein frommes Gerede. Das wird praktisch sichtbar in dem, wie wir miteinander umgehen und wieder in diesen Einzelfacetten, Sanftmut, Vergebung, ertragen einander mit unseren, ja, immer noch zum Teil vorhandenen Ecken und Kanten, mit der Demut, mit der Geduld. Über das alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Schrift macht das an verschiedenen Stellen deutlich, dass jetzt auch die Lehre, die Predigt in der Gemeinde nicht eine Belustigung sein soll. Ja, ja, das war jetzt eine schöne Rede heute Morgen so und dann geht man wieder und man hat es gehört. Sondern sie soll ein Ziel verfolgen, ermahnend und ermutigend, je nachdem, wie wir es brauchen. Die einen müssen ermutigt werden, die anderen müssen ermahnt werden. Im Griechischen ist das eine und das gleiche Wort. Da kann man sich jetzt schauen, was ist bei mir dran. Aber im 1. Timotheus 1, Vers 5, da sagt der Paulus, 1. Timotheus 1, 5, das Endziel des Gebotes oder der Unterweisung, können wir sagen, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also das Endziel, Telos, das, was wir anstreben, ist die Liebe aus reinem Herzen. Das soll Gemeinde sein. Eine Liebesgemeinschaft aus einem reinen Herzen, mit gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dieses ungeheuchelte Glauben zeigt wieder etwas von dem, was Paulus hier im Kolosserbrief angeschrieben hat. Wenn die selbstgemachte Frömmigkeit, so ein geheuchelter Glaube da ist, schau mal, ich kann fasten, schau mal, wie viel ich tue, schau mal, was ich verzichte. Das ist meine Lebenswirklichkeit, das musst du auch. Das ist ein geheuchelter Glaube. Sondern hier geht es um einen ungeheuchelten Glauben, der aus der Beziehung zum Herrn Jesus Christus entsteht. Übrigens, dieses Thema setzt sich fort, Römer 13, Vers 8. Es taucht immer wieder auf, Römer 13, Vers 8. Da sagt Paulus der römischen Gemeinde, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also es geht nicht um die äußere Erfüllung, wie Paulus es im Kolosserbrief sagt. Dieses rühr nicht an, das rühr an, das lass weg und jenes nimm. Und dann hast du eine äußere Erfüllung, ein geheuchelter Glaube letztlich. Hier seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Das ist das Band der Vollkommenheit. Denn wer den anderen liebt, in dieser Art des Herrn Jesus Christus, die erwachsen ist aus der Beziehung des Herrn Jesus Christus, die vergebend ist, die ertragend ist, die sanftmütig ist, die geduldig ist, dann haben wir das Gesetz erfüllt. Nicht in diesen anderen Dingen. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und ich denke, das Wort Gottes ist ja auch ein Diagnoseschlüssel. Wenn wir zum Arzt gehen, stellt er die Diagnose, wo kranken wir? Und dann können wir sagen, Herr Doktor, also kommen Sie bloß nicht so, also ich suche mir lieber einen anderen Arzt. Oder ich kann sagen, wenn er mir die Diagnose gestellt hat, wo finde ich Hilfe? Wie finde ich Hilfe? Was kann man tun? Hier haben wir jetzt nicht die Diagnose beim Arzt, hier haben wir einen Spiegel, wie sind wir angezogen? Das ist Kolosserbrief. Von zwei Seiten wieder ein und dieselbe Sache beleuchtet. Jetzt kriegen wir einen Spiegel hingehalten und jetzt sehen wir uns in diesem Spiegel. Was sehen wir? Sehen wir unsere eigenen alten Gewänder? Sehen wir unsere Frömmigkeit, die wir aufrechterhalten? Schau mal, wie toll ich da dieses und jenes mache. Oder sehen wir noch die anderen Fetzen, dass der Herr mir durch den Spiegel des Wortes Gottes vor Augen führt. Thomas, da hast du noch Wut im Herzen. Das passt nicht zu dem neuen Menschen, der du in mir bist. Thomas, da hast noch Lästerung im Herzen. Da hast noch einen Gedanken, dass du diesem Bruder, diese Schwester noch nicht so erträgst, wie ich ihn ertrage. Wie erträgt der Herr Jesus in der Hingabe seines Lebens? Als wir noch Sünder waren, versöhnte er sich mit uns. Ich habe jetzt bewusst meinen Namen eingesetzt, weil der Herr mir den Spiegel vorhält, aber gleichzeitig mit dem Wort Gottes hält er ihn auch dir vor. Und die Frage ist, was siehst du in diesem Spiegel? Wen siehst du in diesem Spiegel? Dich in Christus, aber mit was bekleidet? Passt das zum neuen Menschen? Wenn wir in diesem Ablegen und in diesem Anziehen und im Überziehen dieser Liebe mehr und mehr Christus im Leben verwirklichen, durch das, dass er in unserem Leben regieren darf, zur Geltung kommt, dann gilt auch die Verheißung, die jetzt weitersteht. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen. Der Friede Gottes regiert dann im Herzen. Und dann können wir hier wieder eine Messlatte ansetzen, zu sagen, je weniger Frieden Gottes ich im Herzen habe, desto weniger Liebe regiert in mir, wirkt in mir. Hast du Frieden im Herzen? Wenn nicht, dann frage dich, wo hast du noch nicht ausgezogen und wo noch nicht aus der Fülle der Kleiderkammer Gottes angezogen? Der Friede Gottes, er regiert in unseren Herzen. Durch wen? Der Friede Gottes hat ja einen Namen. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es fließt wieder und mündet wieder in Christus ein. Christus ist unser Friede. Und wir sehen hier im Grunde alles, was im Kolosserbrief aufgezeigt wird, das ist eben nicht eine äußere Moral, sondern das ist ein echtes Leben in der Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Wir in Christus und Christus in uns. Und Christus ist die Fülle der Gottheit, leibhaftig. In ihm ist die Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und auch diese Dinge immer zu Christus hinführend. Ich sehe ihn allein. Und deshalb, wie entdecke ich ihn? Und sei dankbar, kommt noch in Vers 14, ja, und sei dankbar, auch hier wieder die Dankbarkeit. Danke, Herr, welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Du großer Gott, nicht nur, wenn ich die Welt betrachte, sondern wenn ich Christus betrachte durchs Wort, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, die er an mir getan hat, dann darf das Herz in dankbarem Jubel ausbrechen. Und wie begegne ich Christus? Das ist jetzt noch die Frage. Wie sehe ich Christus? Wo begegne ich Christus? Und da haben wir wieder wie ein Spiegel. Worin spiegelt sich's? Im Wort. Und deshalb Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern, dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wie viel Wort Gottes darf in dir wohnen? Wisst ihr, das ist jetzt wieder ein neues Bild. Jetzt haben wir gehört vom Ausziehen, wir haben vom Anziehen gehört, vom Überziehen der Liebe. Über dies alles zieht die Liebe an. Jetzt kommt ein neues Bild, wieder von zwei Seiten etwas beleuchtet. Jetzt kommt das Bild des Wohnens. Und da sage ich nochmal am Beispiel, das ich sicher schon mal gebracht habe, das war bei uns auch in der Rettungsarche bei Tisch, wo mein Bruder gebeten hat und ich habe früher auch schon dieses Gebet gesprochen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Hört sich sehr fromm an. Ist auch nicht gänzlich verkehrt und doch grottenfalsch. Warum? Lass das Wort Christi reichlich als Gast bei euch sein. Lass Christus Gast in deinem Leben sein. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Das stimmt doch nicht. Der Herr Jesus will nicht Gast sein in deinem Leben. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Christus kommt doch nicht als Gast und geht dann wieder und kommt und geht, wie wir es manchmal machen, vielleicht, wenn wir nicht in Christus sind. Wir kommen in die Gemeinde und gehen in die Gemeinde, wir kommen und gehen und kommen und gehen. Das macht uns nicht aus. Christus will nicht Gast in deinem Leben sein. Und du sollst nicht Gast sein in seinem Haus. Du sollst Bewohner sein, Christus in uns und wir in ihm. Wohnhaft, dauerhaft. Und wenn es heißt, hier lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, dann heißt das, wenn er Wohnrecht hat, dann hat er auch Hausrecht. Dann darf er mein Leben auch bestimmen, weil er der Herr ist. Der König regiert, Psalm. Wie viel war es? 97. Das sind die Königspsalmen in der Reihe, habe ich gestern auch noch gehabt, hätte ich eigentlich nur wissen müssen, ja. Da steht es immer, der Herr ist König, der Herr regiert, der Herr ist König. Die Königspsalmen. Der König wohnt in deinem Leben. Ist dir das bewusst? Der ist nicht Gast. Er hat Wohnrecht und du bist sein Eigentum. Und wenn er eben in dieser Fülle bei uns wohnt, dann wird er uns verändern. Aber wir haben auch einen Auftrag. In aller Weisheit heißt es, in der göttlichen Weisheit, jetzt nicht der irdischen, die hier Paulus beschrieben hat, Kapitel 2, die Philosophie der Griechen, die Psychologie, die anderen Ogien, ja, auch eine tote Theologie oder eine Frömmigkeitslehre, die nur im Äußeren ist, sondern in aller göttlicher Weisheit. Christus ist gemacht zur Weisheit auch. Sprüche müsst ihr mal lesen. Die Weisheit ist Person. Christus wieder mündet auch in Christus ein. In aller Weisheit, in allem, was Christus ausmacht, lehrt und ermahnt einander. Genau, dass ihr das auch lebt, was ihr seid. Ablegt, was ihr nicht braucht und nicht seid mehr in Christus. In aller Weisheit, auch der irdischen, die möchte ich auch damit hineinnehmen. Auf alle erdenklichen Arten und Weisen vermittelt euch das. Ihr seid etwas Besonderes, im Herrn wohlgemerkt. Nicht in euch, ich sag's nochmal. Nicht in mir bin ich was Besonderes da. Da muss man mit, wie hat Luther mal gesagt, ich alter Madensack. In mir. Aber in Christus. Ein geliebtes Kind Gottes, Auserwählter. Heiliger. Und jetzt lehrt und ermahnt einander. Und wie? Leider steht bei mir in der Schlachterübersetzung, haben wir hier die Schlachter wahrscheinlich auch gehabt, gell? Wo es heißt in Vers 16, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder. Also das eine machen wir, wir lehren und ermahnen und dann singen wir Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Es geht hier im Grunde vom griechischen Urtext ineinander über. Dieses Lehren und Ermahnen geschieht durch das, was jetzt dasteht. Es geschieht auch im Hören auf die Predigt. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Unterweisung, zur Lehre. Timotheusbrief wird das ja geschrieben. Aber hier sagt Paulus, lehrt und ermahnt einander. Und jetzt können wir auch übersetzen, indem ihr, das geht hier, von der griechischen Grammatik her, also da steht nämlich im Griechischen gar kein und. Das haben wir im Deutschen in der Übersetzung reingemacht. Von der griechischen grammatischen Form können wir da nein schreiben, indem ihr auch singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern lieblich in euren Herzen. Ich glaube, das, was wir heute erlebt haben, das ist bezeichnend für das, was uns verlustig gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging bei den Liedern, den ersten beiden. Am liebsten hätten wir mitgesungen. Und wir hätten gerne die Worte mitgenommen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Da werden wir gelehrt und ermahnt im Lied. Das ist ein geistliches Lied. Beim dritten Lied haben wir den Text gehört, aber wie gern hätten wir es mitgesungen, hoffentlich mitgesungen. Und ich hoffe, dass dieses Elend bald vorbei ist, dass wir nicht mehr singen dürfen. Dass wir bald wieder singen müssen, weil es ein Auftrag Gottes ist hier, lehrt und ermahnt einander nicht stumm, sondern im echten äußeren Gesang. Ist der Gesang höher bewertet wie die Predigt? Nein, ich sagte bereits, im Timotheus wird uns die Predigt auch, das Wort Gottes, auch das, was wir zu Hause lesen, wichtig und sehr deutlich vor Augen geführt. Aber der Gesang hat auch nochmal eine besondere Bedeutung. Ich möchte einen Abschnitt lesen, den ich in der Vorbereitung gefunden habe. Da heißt es, interessanterweise ist hier vom Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern die Rede. Das Singen von geistlichen Liedern sollten wir nicht unterschätzen. Welchen Schatz hat die Gemeinde in ihren Liedern? Lebendige Gemeinde ist singende Gemeinde. Die Lieder sind das, was aus den Gottesdiensten am meisten zu Hause nachklingt. So hat man die Lieder die Träger der Reformation genannt und Zeiten der Erweckung sind immer schöpferisch gewesen für neues Liedgut. Das stimmt. Die Lieder tragen das Wort Gottes in unseren Herzen mit der musikalischen Umrundung oder Umrahmung weiter. Wir können da weiter zurückgehen. Hier wird die Reformation erwähnt. Wie viele Reformationsgedanken sind in die Lieder gedichtet worden und sind dann in die Häuser gebracht worden und haben Nachklang im Herzen gehabt. Wir sehen das bei älteren Geschwistern, dass sie ihre Lieblingslieder haben, die im Alter tragen, sind oftmals gar nicht mehr so die Predigten, an die man sich erinnert, sondern die Lieder oder die Bibelverse aus den Psalmen zum Teil auch, die nachklingen im Alter, wenn anderes verlustig ist. Und ich freue mich über das große Liedgut, das wir Christen haben, mit denen wir ausdrücken unseren lebendigen Glauben. Wir haben vielleicht nur eine ganz enge Art hier, aber die darf weiter werden an dem, was an Liedgut vorhanden ist, die auch jede Generation mit neu entdeckt und für sich neu bringt. Und nicht alle Lieder sind immer geistlich und besonders gut. Gibt's auch, aber die werden sich auch nicht tragen und halten in der Geschichte. Es war auch in der Reformation, da gab es auch weitere Lieder, die haben sie nicht. Wie viele Choräle haben wir noch? Einige. Die anderen sind verlustig gegangen, verloren gegangen, aber die der Herr wollte oder die Tragkraft im Leben entfaltet haben, die haben sich gehalten aus der Erweckungsbewegung auch und auch vom Neuen her. Vor 40 Jahren haben wir Lieder gesungen, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, das ist ein Blödslied, ja, Gras und Uferliebe, ja, ist verlustig, ich glaube, das wird kaum mehr gesungen, außer ein paar, ich weiß nicht. Aber ihr merkt, das ist es nicht, sondern die tragend bleiben, die haben auch Inhalt. Es hat einer gesagt, wer singt, hat Kanzel und Altar in seinem Herzen, denn das Singen hat die gleiche Aufgabe wie Predigt und Seelsorge. Ja, das ist eine steile Aussage. Aber es ist Evangelium im Lied. Und deshalb sagt Paulus, das sind die Dinge, die weitergegeben werden. Ich möchte zum Schluss kommen. Gestern habe ich die Psalmen unterrichtet und hier werden auch die Psalmen erwähnt. Schaut euch mal wieder vermehrt die Psalmen an. In den prophetischen Büchern, da redet Gott zu den Menschen. Und in den Psalmen gibt der Mensch Gott die Antwort. Da schüttet der Mensch das Herz aus vor Gott, in allen Facetten. Ob Klage, ob Wut, ob Rachegedanken, ob Freude, ob Jubel und sonst was. Alles enthalten. Hier zeigt sich jegliche Regung des menschlichen Herzens, aber immer in der Rückverbindung auch mit Gott, wo er die Gedanken korrigiert, lehrt und ermahnt einander. Schaut euch dieses Lied gut an und dann entdeckt ihn. Ihn, der im Grunde diese Menschen geführt und geleitet hat und zum Ziel gebracht hat, der auch dich durch Höhen und Tiefen im Leben zum Ziel bringen wird. Und deshalb, was immer ihr tut, das tut alles im Namen des Herrn und nochmals und dankt Gott dem Vater durch ihn, durch Jesus Christus. Wieder der Dank. den wir jetzt so oft gehört haben, für das, was der Herr tut. In diesem Sinne möge der Herr dich und mich und uns im Miteinander segnen. Amen.